Ja, ich möchte tatsächlich gleich weitermachen, wo Robert aufgehört hat, anknüpfen auch an den letzten beiden Predigten, wo wir ja so uns gefragt haben, wie sieht eigentlich so unser Zusammenleben als Lukas-Gemeinde aus, was sollte unser Zusammenleben prägen, genau, und da kommt man leider nicht dran vorbei, wenn man so das Neue Testament liest, eigentlich wenn man die ganze Bibel liest, dass es ziemlich viel um Liebe geht und wie Matthias letzte Woche auch gesagt hat, wenn man das ernst nimmt, dass uns das eigentlich total überfordert. Jesus hat ja das neue Liebesgebot gegeben. Das alte war ja, dass wir Gott und unsere Mitmenschen so lieben sollten wie uns selbst. Da war immer so ein bisschen so ein Ausweg, da wenn ich mich selbst nicht lieben kann, kann ich dich auch nicht lieben, haben wir halt Pech. Diesen Ausweg nimmt uns Jesus, ne? Der sagt, genau, wenn du von Gott geliebt bist, wenn du weißt, dass Jesus dich liebt, ist das ein ganz neuer Auftrag so für uns. Und ich möchte das nochmal spezifizieren um einen Aspekt, wo es erstmal nicht so sehr darum geht, wie wir so in der Gemeinschaft und im Gemeindeleben miteinander umgehen, sondern es tatsächlich eher für unseren Alltag eben Gastfreundschaft zu üben. Aber wenn wir das tun, hat es natürlich total die großen Auswirkungen auch auf unser Gemeindeleben. Und ich möchte 5 Fragen an das Thema stellen. Natürlich erstmal, was ist das überhaupt biblisch, Gastfreundschaft? Was ist da wichtig? Dann die zweite Frage, ist das heute überhaupt noch relevant oder war das nur damals irgendwie nötig, weil die Kultur das irgendwie so brauchte? Dann, was hindert uns daran, also wenn es heute noch relevant ist, wovon ich ausgehe, was hindert uns daran, das so zu leben, wie Gott das vielleicht möchte und was kann uns dabei helfen? Und die letzten beiden Fragen sind vielleicht so die entscheidenden. Das eine, vielleicht für euch, was bringt mir das? Was habe ich davon, wenn ich so lebe? Kann man ja fragen. Und die letzte Frage ist, warum ist das eigentlich so wichtig? Damit hätte ich auch anfangen können. Ich erkläre auch am Anfang ganz ein bisschen, warum es wichtig ist. Führe das nachher aber dann aus. Gut, Gastfreundschaft, was ist es? Also, wie ich schon gesagt habe, in der Bibel, im Neuen Testament redet man ganz viel so von Liebe und dass wir einander lieben sollen. Und diese Verse sind meistens eingebettet in so mehrere Verse und so Textabschnitte, wo es dann noch so konkretere Aufforderungen gibt, wie man so als Christ leben sollte. Und in diesen Auflistungen steht eigentlich auch fast immer das Wort Gastfreundschaft. Und ich nehme an, dass die meisten von uns das so überlesen als, ja, steht da auch noch, klar, stört auch irgendwie nicht, weil man da gar nicht so lange dran hängen bleibt, dass es einen wirklich beunruhigen könnte. Und man liest da dann so drüber. Und heute möchte ich uns ein bisschen beunruhigen, ein bisschen anhalten und mal so ein bisschen drauf fokussieren, was meint das eigentlich und warum ist das wichtig. In 1. Petrus 4, Verse 8 bis 9, so ein typischer Vers, ne? Vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe, das fängt so das Allgemeine an und dann kurz danach, und seid gastfrei gegeneinander ohne Murren oder seid gastfreundlich ohne Murren. Es ist interessant zu wissen, das griechische Wort, was da steht, und manche von euch wissen, dass das Neue Testament in Griechisch geschrieben wurde, das Wort, was hier mit Gastfreundschaft übersetzt wurde und wird, bedeutet, wenn man es wörtlich nimmt, eigentlich Fremdenliebe. Fremdenliebe. Also Gastfreundschaft ist Fremdenliebe. Das heißt, Gastfreundschaft ist eine praktische Liebe zu jemandem, der nicht du selbst bist. Ich weiß, da ist schon für euch heute so, habt ihr schon genug damit zu tun quasi. Okay, also praktisch, der nicht du selbst bist, der nicht deine Familie ist und der nicht dein engster Freundeskreis ist. Okay, also Gastfreundschaft fängt quasi erst so richtig an außerhalb dieser Menschengruppe. Du selbst, deine Familie, deine engsten Freunde. Und was soll Gastfreundschaft bewirken? Gastfreundschaft oder eben diesen Auftrag zu dieser ganz praktischen Liebe ist ein Auftrag an alle Nachfolger Jesu, Menschen zu helfen, anzukommen. Menschen zu helfen, einen Platz zu finden. Vielleicht auch eine Heimat zu finden. Zumindest aber ein vorübergehendes Zuhause zu finden auf dem Wege zum ewigen Zuhause bei Gott. Okay, das ist so das, worum es im Kern geht. Und ich werde es am Ende nochmal näher erläutern. Wie wir Gastfreundschaft leben, das kann ganz unterschiedlich aussehen. Aber die Schrift macht es sehr deutlich, dass das uns alle betrifft. Egal, welchen Familienstand du hast, egal, wie es auf deinem Konto aussieht, egal, jung oder alt, es ist ein Auftrag für uns alle. Weil das ist so ein typisches Thema, wo wir das lesen und sagen, ich fühle mich fremd, warum ladet der oder die mich nicht ein oder warum spricht der oder die nicht an? Aber es funktioniert auch andersrum. Wir alle sind eingeladen, Gastfreundschaft zu leben. Und ganz wichtig ist, es muss kein Drei-Gänge-Menü in einer Hochglanzwohnung sein oder einen tollen Grillenabend in deinem Garten mit deinem eigenen Häuschen. Das denken wir, wenn ich das hätte, dann wäre ich auch gastfreundlich. Aber das habe ich leider nicht, deswegen kann ich es nicht. Es geht tatsächlich auch einfach um ein offenes Ohr, um zuzuhören. Also eine Tasse Kaffee reicht dann in der Regel auch. Ich habe zum Beispiel gemerkt, dass man in Berlin sich gar nicht so oft nach zu Hause einlädt, wie jetzt zum Beispiel in anderen Städten oder auch wir als Lukas-Gemeinde, als vielleicht in anderen Gemeinden. Es hat auch oft mit den Entfernungen zu tun, dass man so weit voneinander weg und dass man sich irgendwo vielleicht zentral trifft in einem Café oder so. Völlig in Ordnung. Kann man so machen. Es geht tatsächlich mehr um Interesse und Zuwendung, um praktische, liebevolle Unterstützung, als jetzt um materielle Versorgung. Meine Frau Deike hat ungefähr 3 syrischen Familien und 2 bis 3 syrischen oder ledig lebenden Menschen geholfen, sich hier in Deutschland zu integrieren, eine Heimat zu finden. Und das ging aber jetzt nicht in dem Sinne, dass wir die Leute zu uns nach Hause eingeladen hätten. Weil, das sind relativ strenge Moslems, zumindest die meisten von denen gewesen, die wären gar nicht zu uns nach Hause gekommen, weil die Angst hatten, wenn, als wir die eingeladen haben, haben die so, hat man so gemerkt, das war denen unangenehm. Warum? Weil die natürlich relativ strenge Speisevorschriften haben und die nicht erwarten konnten, dass wir das alles auf dem Schirm haben und die wollten sich vor dieser Situation schützen, dass wir die einladen und dann merken, das können wir gar nicht essen, ohne mit Allah Stress zu kriegen. Und deswegen haben die dann eher, und weil das aber total unhöflich wäre, das natürlich abzulehnen, haben die insgesamt die Einladung abgelehnt. Und das Interessante ist, dass man auch Gastfreundschaft leben kann, wenn man sich bei anderen Leuten einlädt, wenn man woanders hingeht. Das heißt, die haben sich nur sicher gefühlt, als wir zu denen gegangen sind, als Deike zu denen gegangen sind, das war sicher. Und es hat erstmal einige Picknicks zusammen sozusagen im Garten oder im Park irgendwo gebraucht, bis die kapiert haben, aber wir haben verstanden, was sie essen dürfen und was nicht. Und dann irgendwann sind sie auch zu uns nach Hause gekommen. Okay? Aber meine Frau hat wirklich von Anfang an Gastfreundschaft gelebt, im Sinne eine ganz konkrete Liebe zu fremden Menschen geholfen hat, einen Platz in unserer Gesellschaft zu finden. Wo ist Gastfreundschaft noch relevant, abgesehen davon, vielleicht Flüchtlingen zu helfen, hier in unserer Gesellschaft einen Platz zu finden? Wenn man das so mit biblischen Zeiten oder vielleicht auch anderen Kulturen vergleicht, wo Gastfreundschaft einfach existenziell notwendig ist, da sieht man schon einen Unterschied. Dann guckst du in die Bibel, natürlich gab es damals keinen Sozialstaat. Leute, die vielleicht nicht arbeiten konnten, die hatten tatsächlich auch nichts zu essen. Das heißt, dass du die einlädst, war einfach notwendig, damit die nicht hungern. Es gab zu der Zeit auch keine Krankenhäuser oder Krankenkassen, die für einen Aufenthalt im Krankenhaus hätten bezahlen müssen. Das heißt, Gastfreundschaft bedeutete manchmal auch einfach, einen Raum vielleicht zur Verfügung zu stellen, wo Leute gesund werden konnten. Thema Reisen war natürlich auch schwieriger. Es gab zwar schon sowas wie Pensionen oder wo man so unterkommen konnte gegen Geld, aber das konnte sich fast keiner leisten. Das heißt, wenn man unterwegs war, war das einfach selbstverständlich, dass man auch angewiesen war, dass man irgendwo privat unterkommt. Auch wenn man die Leute eben nicht kennt. Und dann für die Christen hatte das nochmal eine andere Dimension, weil da gab es immer so Verfolgungswellen. Das heißt, die Leute mussten einfach fliehen und die waren absolut existenziell darauf angewiesen, dass andere Christen sie irgendwie aufnehmen würden. Okay, von daher hatte das vielleicht nochmal eine existenzielle Dimension, die wir heute nicht so haben. Und dennoch bin ich fest davon überzeugt, das Thema Gastfreundschaft, die praktische Liebe zu Fremden, dass das ein Thema auch für uns sein wird, was eher wichtiger wird. Und ich glaube, das ist heute wichtiger als zum Beispiel vor 20 Jahren. Und die Tendenz ist da steigend. Aber wenn wir uns mal angucken, was ist dann eine große Not, neben der Wohnungsnot jetzt in Berlin, ist aber einfach das Thema Einsamkeit, Beziehungslosigkeit, nirgends wirklich zuzugehören. Die Stadt ist voll mit Menschen, die vielleicht unser cooles kulturelles Angebot genießen, ist voll mit Menschen, die sich vielleicht freuen, dass sie gewisse bisschen wildere Lebensentwürfe hier einfach ausleben können, die sie vielleicht in einer anderen Kleinstadt in Deutschland nicht so ausleben können. Aber dennoch wirklich ein Zuhause zu finden, wirklich einen Ort, wo Beziehungen sind, in Treue, in Verlässlichkeiten, gegenseitig drum kümmern, das wird immer weniger. Und Leute, die eine Hoffnung haben, dass es ein Zuhause gibt, auch nach diesem Leben, wo es auch schon schwierig ist, ein Zuhause zu finden, auch die Zahl wird abnehmen. Sodass ich davon überzeugt bin, dass dieses Thema eher wichtiger werden wird. Aber es betrifft nicht nur die Nichtchristen, es betrifft nicht nur die Leute da draußen, sondern es ist auch für uns als Nachfolger Jesu, auch für uns als Lukas-Gemeinde, wird das wichtiger werden. Es kommen viele Leute, auch aus anderen Städten natürlich, zu uns in die Gemeinde und die sind fremd und sagen, wie können die hier landen? Wir haben einige Leute jetzt glücklicherweise, die ja immer wieder zum Glauben kommen. Das heißt, die haben überhaupt gar keine christliche Prägung. Die wissen überhaupt nicht, wie Gemeinde funktioniert, kennen das vielleicht auch nicht so als Gemeinschaft, müssen vielleicht ihre bestehende Gemeinschaft, Familie vielleicht dadurch verlassen. Und für die ist es existenziell notwendig, damit die gesund im Glauben wachsen können, dass sie einen Beziehungsrahmen haben, wo sie gekannt sind, wo das genau passiert, worüber Robert geredet hat, wo man ehrlich miteinander sein kann, wo man sich gegenseitig ermutigt. Wenn man keine Antworten hat, einfach die Hände faltet und sagt, Herr Jesus, es war cool heute Abend, aber wir haben noch hier die Fragen, hilf uns, zeig uns, wie es da weitergeht. Absolut notwendig für ein gesundes Wachstum im Glauben, aber auch einfach als Mensch. Deswegen zum Beispiel dieser Alpha-Kurs, ne, der überall läuft. Eine ganz wichtige Komponente ist, dass da Essen zur Verfügung gestellt wird. Und keiner unserer Teilnehmer oder Teilnehmerinnen, die würden verhungern, wenn es da kein Essen gibt. Aber dennoch zu wissen, man ist eingeladen, da kümmert sich jemand drum, macht einfach einen Unterschied. Ganz, ganz wichtig, glaube ich, auch heute noch dieses gemeinsame Essen. So, ich hoffe, ihr kriegt so ein bisschen Gefühl, warum das auch heute noch relevant ist. Also jetzt die Frage, was hindert uns denn daran? Warum sind viele von uns nicht so gut da drin, wie wir vielleicht sein sollten? Und ich mag ja die Bibel aus verschiedenen Gründen und ein Grund ist eben, dass sie ehrlich ist. Und wir lesen mal nochmal 1. Petrus 4, Vers 9, da steht eben ganz deutlich, seid gastfrei gegeneinander ohne Murren. Also selbst damals schon haben die so gesagt, oh Petrus, also jetzt irgendwann muss er mal aufhören. Ne? Gibt es ja dann keine Grenze. Obwohl das in der Kultur verankert war, ist anscheinend so der Standard von Gastfreundschaft in der christlichen Gemeinde nochmal so hochgegangen, dass die gesagt haben, ja Petrus, also irgendwann reicht. Ich habe nicht Lust auf noch einen Fremden, ich habe nicht Lust auf noch jemanden in meinem Leben. Und die werden immer komischer, die Leute, die hier kommen. Also ohne Murren. Zeigt aber, es ist anstrengend, es kostet uns was. Was kostet es uns denn, beziehungsweise was könnten so Hindernisse in unserem Leben sein? Das Erste, und deswegen fand ich die Einleitung auch so schön mit dieser Ehrlichkeit und mit, dass wir Sünder sind, dass wir es alleine nicht schaffen, mal ganz zugeben vielleicht, ich habe eigentlich kein Interesse an Fremden. Ich habe eigentlich überhaupt kein Interesse an Leute, die ich nicht selbst bin, die nicht zu meiner Familie gehören und zu meinen Freunden. Was kümmern die mich? Wenn wir mal ganz ehrlich sind, das geht uns doch oft so. Wir lesen das in der Bibel, eigentlich sagen wir, ja, ich müsste eigentlich, bringt keinem was, ne? Bringt weder dir noch dieser Welt was, wenn wir eigentlich irgendwas müssten. Der Welt bringt es nur was, wenn sich wirklich was verändert. Und es verändert sich eben in der Nachfolge Jesu oft in der Regel nur mit einem ganz ehrlichen Bekenntnis. Jesus, diese Leute interessieren mich eigentlich nicht. Ich habe keinerlei Liebe für die, keinerlei Interesse. Und ich wüsste auch nicht, wie sich das ändern könnte. Aber dass man mal da anfängt und sagt, okay, Herr, Ich weiß zwar nicht wie, aber in deinem Herzen, in deinem Wesen scheint unglaublich viel Liebe für komische Menschen zu sein. Vielleicht kannst du mir einfach ein bisschen mehr von dieser Liebe abgeben. Mach irgendwas, dass das auch bei mir landet. Das ist vielleicht schon mal der erste Schritt, ehrlich zu sein und nicht so tun, als ob wir uns lieb haben würden, wenn das einfach nicht der Fall ist. Und damit hat Jesus auch gar kein Problem. Ehrlichkeit ist etwas, was ihn total freut. Das ist der erste Punkt. Zweiter Punkt ist, das habe ich schon vorhin mit den Moslems angesprochen, mit den syrischen Flüchtlingen. Es gibt da durchaus so kulturelle Hürden und man braucht so ein bisschen Sensibilität füreinander. Und da brauchen wir auch Geduld und Barmherzigkeit miteinander. Wir gehen mal in eine andere Richtung. Und zwar, ich hatte mich daran erinnert, dass mein Kollege Thorsten Klotsche, der jahrelang in Marzahn gearbeitet hat und auch gearbeitet hat mit Leuten, die wirklich so die DDR-Prägung ziemlich hatten. Und der hatte irgendwann mal gesagt, bei uns lädt kaum jemand nach Hause ein. Auch wir als Pastoren, wir laden eigentlich nicht nach Hause ein, aus verschiedenen Gründen. Aber es ist eben so, dass in der damaligen kulturellen Prägung du einfach nie wusstest, ob du auch einen Spitzel von der Stasi mit einlädst. Das heißt, die Familie quasi so dein Privatraum, da war eigentlich Schluss. Wenn die sich getroffen haben, immer so in Gemeinderäumen. Und das hat natürlich auch da die Gemeinde geprägt. Er selber sagte, er hatte einen Cousin oder so, von dem alle wussten glücklicherweise, dass der in der Stasi war. Und immer wenn der sich angekündigt hat, mit seiner Familie zu Besuch, dann mussten die immer durch die Wohnung gehen, um dann zu gucken, liegt da noch irgendwelche Zettel, irgendwelche Bibelsprüche vielleicht irgendwo am Spiegel geklebt oder irgendwelche christliche Literatur. Die mussten immer durch die Wohnung gehen, um das dann alles richtig zu machen, dass es safe war. Und ihr könnt euch vorstellen, in so einer Kultur entwickelt sich keine gute Gastfreundschaft, die eher so geprägt ist von einem Misstrauen dem Fremden, dem anderen gegenüber. Und dann sagt er noch was, was bei uns wahrscheinlich auch bei einigen so ist. Das ist so eine Kultur von wie du mir, so ich dir. Wenn ich eingeladen werde, dann muss ich die anderen auch einladen. Und es gibt Leute, die wurden eingeladen, zum Beispiel sind ledig, wohnen in einer kleinen Wohnung in Marzahn und wurden eingeladen von einer Familie mit 3 oder 4 Kindern. Die sind da nie hingegangen. Warum? Weil die dachten, wenn ich da hingehe, dann muss ich diese Familie mit diesen 4 chaotischen Kindern zu mir einladen. Auf keinen Fall. Okay? Also es kann einfach dann Hürden geben, wo man selber gar nicht so weiß, Mensch, wie kommen wir jetzt eigentlich zueinander? Die meinen es ja eigentlich gut und die lehnen das dann ab. Und da mal zu schauen, woran liegt das? Und natürlich auch dieses ganze, meine Wohnung, mein Zimmer, wo auch immer die Leute einlädst, ne, ist gerade nicht aufgeräumt, nicht sauber genug, nicht schick genug und so weiter. Und dann ist es so, dass es eigentlich nie der richtige Rahmen gibt, um Leute einzuladen, weil man nie genug Zeit für solche Sachen hat. Gut, das ist die eine Sache, dass man mal so guckt, okay, wo hakt es eigentlich, wie ist so die kulturelle Prägung und da einfach wahrzunehmen, dass wir da unterschiedliche kulturelle Erwartungen haben. Etwas, was aber wahrscheinlich die allermeisten von uns hindert daran, mehr Gastfreundschaft zu üben, mehr Zeit mit Fremden zu verbringen, ist, dass wir eben keine Zeit haben und keine Energie. Ich glaube, viele von uns schaffen es gerade mal alle 2 Monate, eben die Leute in diesem engeren Kreis, Familie und Freunde irgendwie zu sehen, einzuladen. Und es ist überhaupt völlig unrealistisch. Wie soll das in unseren vollen Terminkalender passen? Und das ist jetzt so die Frage, was sind denn unsere aktuellen Zeit- und Energiefresser? Das eine natürlich ist der Job, die Arbeitswelt. Durch diese ganze, dass es immer alles effizienter und so weiter werden muss, glaube ich, ist einfach insgesamt das Arbeitsleben stressiger geworden. Ne? Auch der Stress in der Schule scheint irgendwie größer zu sein. Man muss jetzt schon immer alles super gut machen und so weiter. Aber es ist auch mehr geworden. Ne? Je nach Statistik gibt es so ein bisschen unterschiedliche Zahlen, aber wenn man so ein ganz klassisches Paar nimmt, also Mann, Frau, die irgendwie einen Haushalt zusammen haben, da ist es so, dass die im Schnitt 20 Stunden, beide zusammen 20 Stunden mehr arbeiten als noch vor 20 Jahren. Also 20 Stunden die Woche, die natürlich irgendwo fehlen. Und Wo verbringen wir sonst noch die restlichen Stunden? Nach zur Arbeit fällt mir ein, war ein syrischer Flüchtling 2018 oder so, der dann eine Lehrstelle bei Siemens gefunden hat, und der wurde gefragt: Mensch, in deinem Kulturkreis, was fällt dir auf hier in Deutschland, was ist besonders ganz anders als in deiner Kultur? Und er sagte: Ja, in Deutschland spielt Religion überhaupt keine Rolle, die Deutschen glauben an nichts außer an die Arbeit. Schon mal interessant, jemanden von außen mal so wahrzunehmen und zu sagen, boah, hat sich da vielleicht irgendwie was eingeschlichen in unsere Kultur, was wirklich nicht so gesund ist. Genau, was sich sonst auch eingeschlichen hat, neu dazugekommen ist, ist einfach Netflix, Instagram, TikTok und Co. Und ich glaube, wir alle haben die Versuchung, weil der Alltag schon so stressig ist, dass wir denken, dass wenn wir da uns ein bisschen mit beschäftigen und schauen und so weiter, dass wir uns da vom Alltagsstress erholen können. Und ich bin jetzt kein absoluter Experte, aber natürlich gucke ich auch mal Netflix sozusagen, Instagram mehr weniger, TikTok so ein bisschen über meine Kinder. Aber eins habe ich gelernt, dass die Zeit, die ich da verbracht habe, die hat mir in den aller seltensten Fällen irgendwelche Liebe oder Energie für meine Mitmenschen gegeben. Sondern im Grunde zieht die weiter raus. Ist nichts, wo ich wirklich auftanke. Genau, und diese Zeit, diese Energie, die fehlt uns ganz konkret in unserem Gemeinschaftsleben, in unserem Mitmenschsein. Und jetzt die Frage, wie können wir da entgegenwirken? Und es ist keine rhetorische Frage, es ist eine echte Frage für uns als Gemeinschaft in der Lukas-Gemeinde. Was können wir da tun? Worauf müssen wir achten? Welche Entscheidungen müssen wir treffen? Weil ich glaube, es wird wichtig und ist schon wichtig und wird wichtiger. Meine Antwort ist, meine erste Antwort zumindest, ist: Ich persönlich merke, und ich glaube, es betrifft viele von uns, dass wir nur eine Chance haben, das zu ändern, wenn wir Gastfreundschaft als geistliche Übung verstehen. Was meine ich damit? Geistliche Übung habt ihr vielleicht schon mal gehört. Ne? Wir haben nur eine Chance, das zu integrieren, wenn wir lernen, einen Lebensrhythmus nach dem Vorbild Jesu zu etablieren. Uns quasi gute Gewohnheiten eignen, die dann unseren Alltag bestimmen können. So ein paar von den bekannteren geistlichen Übungen sind, ne, Bibel lesen, Gebet, meine Stille, meine Auszeit mit Gott, ne, keine Auszeit von Gott, sondern eine Auszeit mit Gott ist etwas, was durch die Kirchengeschichte immer empfohlen wurde. Dann gibt es so eine andere Sache, das ist Sabbat, also einen freien Tag, wirklich einen Ruhetag zu lernen, den zu haben, zu fasten, Geld zu spenden, auch guckst durch die ganze Kirchengeschichte, sagen ja, das ist schon irgendwie wichtig. Und da haben wir als Protestanten, vielleicht auch als Freikirchler, so ein bisschen so einen blinden Fleck, weil wir denken, es kommt hauptsächlich auf unseren Glauben an, dass wir das mit Jesus richtig verstanden haben, auf die richtige Lehre. Und das ist natürlich auch alles total wichtig und fundamental. Aber diese lebenspraktischen Sachen, ich kriege das schon irgendwie so hin. Der Heilige Geist, Jesus und ich, wir kriegen das schon so hin. Und ich glaube, wir kriegen es nicht hin. Wir lassen uns immer mehr prägen von einem Lebensrhythmus unserer Umwelt, der einfach nicht gesund ist. Und mit Sicherheit nicht die Liebe zu Gott und die Liebe zu den Mitmenschen fördert. Und ich bin fest davon überzeugt, dass zu dieser Liste, die ich gerade gesagt habe, dass die Gastfreundschaft dazugehört. Dass wir irgendwie das lernen, dass es so eine Übung wird, gerade für diejenigen von uns, die eigentlich von ihrer Persönlichkeit und Prägung das total komisch finden, das Konzept, sagen, Herr Jesus, wie kann ich das einüben? Hört sich das attraktiv an? Wahrscheinlich nicht so. Ein bisschen anstrengend. Stand ja was, ohne zu murren. Es ist so ein bisschen wie mit jeder Angewohnheit, mit jeder Gewohnheit, die neu ist, die braucht ein bisschen Zeit und ein bisschen Übung, bis die etabliert ist. Aber wenn die mal etabliert ist, dann verändert die dein Leben total. Und die Tragödie von uns ist oft, dass wir so ein bisschen anfangen und dass es dann nicht zu einer Gewohnheit wird und dass man frustriert und man hört quasi zu früh auf, bevor man die Früchte wirklich ernten kann. Wir als Pastoren arbeiten gerade daran, wie wir als Gemeinde zusammen in diesen, wirklich zusammen in diesen guten Gewohnheiten wachsen können. Hoffentlich haben wir da schon konkretere Vorschläge fürs nächste Jahr. Aber lass uns da weiter dranbleiben, lass uns miteinander bereden, gibt uns Feedback, auf welcher Ebene auch immer. Gut, das ist so das, wie ich denke, wie wir es angehen müssen, wenn wir das wirklich ernst nehmen. Jetzt eine Frage für diejenigen von euch, die so kulturell geprägt sind und sagen, naja, ich mache das sowieso nur, wenn ich was selber davon habe. Also, was habe ich davon? Warum lohnt sich das? Ich kämpfe immer mit mir, weil ich denke, das ist schon mal eine falsche Frage, weil meine Grundüberzeugung ist, wenn ich Jesus wirklich kennengelernt habe und lerne, ihm zu vertrauen und zu gehorchen, das ist das Beste, was mir passieren kann, habe ich auf alle Fälle was davon. Wenn wir aber erstmal mal fragen, was habe ich davon, dann ist die Gefahr, dass mir das nicht so leicht einleuchtet und auch da diesen Prozess, Jesus nachzufolgen, zu früh ablenke. Aber falls ein oder zwei hier sind, die ganze Zeit sitzen, ja Mensch, was erzählst du denn, was habe ich davon? Folgendes könntest du davon haben. Hebräer 13, Vers 1 bis 2 steht folgender. Wieder Klassiker, liebt einander mit geschwisterlicher Liebe. Ne? Merken, das ist irgendwie wichtig da damals so. Und dann, die Gastfreundschaft vergesst nicht, denn auf diese Weise haben einige Engel beherbergt, ohne es zu merken. Also, was könntest du davon haben? Könntest ein paar Engel haben. Du fragst, was soll ich mit Engeln anfangen? Ja, was habe ich von Engeln? Und ich gebe zu, es ist eine sonderbare Stelle. Also so ein bisschen komisch. Könnte so ein Hinweis sein auf Abraham, ne, Vorbild im Glauben, der auch drei Männer als Gast begrüßt hat und bewirtet dann so. Und dann merkte er, Engel waren das irgendwie. Ich bin nicht sicher, ob das, was jetzt, was ich sage, stimmt. Ne? Aber ich hau einfach mal einen raus und ich glaube, dass das diese Stelle meinen könnte. Also erstmal, was sind Engel? Engel sind so geistliche, übernatürliche Wesen, die Gott aussendet, um das zu tun, was Gott möchte. Also Engel dienen Gott, aber die können auch im Auftrag Gottes Menschen dienen. Ich glaube, die Aussage dieses Verses ist folgendermaßen. Wenn du anderen in deiner Gastfreundschaft dienst, dann wird Gott sich auch um dich kümmern und dir dienen. Vielleicht auch auf ungewöhnliche Art und Weise. Das kennt ihr vielleicht, wenn du sagst, Gott legt dir was aufs Herz und du weißt, das solltest du eigentlich tun. Oder manchmal legt das ja auch nicht aufs Herz. Manchmal steht es einfach in der Bibel und kommst nicht raus und sagst, ja, das muss ich tun. Egal, ob das nun dein Herz erfreut oder nicht. Und du sagst, eigentlich habe ich keine Zeit und ich habe auch keine Lust und ich habe auch Angst, dass ich wieder mehr gebe, als ich zurückbekomme und so weiter. Kennt ihr vielleicht so einen inneren Monolog? Dann macht man widerwillig doch das. Und dann auf einmal ist man total überrascht, dass man denkt, wow, das war richtig gut. Ich merke, ich habe eigentlich mehr empfangen, als was ich gegeben habe. Ich bin eigentlich der oder die Beschenkte. Ich glaube, das meint dieser Vers. Wenn du das tust, was Gott am Herzen liegt, dann bricht quasi immer mal wieder Gottes Welt und Dinge aus seiner übernatürlichen Welt in dein Leben hinein. Und zwar genau das, was du gerade brauchst. Sei es eben die Liebe, sei es die Kraft, sei es die Erneuerung, sei es auch die materielle Versorgung für das, was du brauchst. Und ich glaube, mit diesem Vers will Gott auch ein weiteres Hindernis, was ich noch nicht erwähnt habe, aber ich glaube, es ist auch ein großes Hindernis ist, dass wir diese Gastfreundschaft nicht lieben, diese erleben, ist, dass wir so ein Mangeldenken haben. Dass wir denken, ich kann eigentlich nichts abgeben, weil ich habe selber nicht genug. Und ich glaube, dass eine Grundheilung, die der Heilige Geist dir ein Leben mit Jesus schenken möchte, ist, dass du grundsätzlich anders über dich und dein Leben denkst, auf einer ganz tiefen Ebene, ich habe genug. Ich bin versorgt. Und ich kann abgeben. Es gibt so klassische Beispiele im Alten Testament. Ne, da ist so eine arme Witwe, die hat nichts mehr. Absolute Hungersnot, nur noch Zutaten für ein Brot. Und Gott sagt dir, das Brot ist nicht für dich, deine Familie, du musst du diesem Elia geben. Boah, könnt ihr euch das vorstellen, nur das Letzte und so. Genau, und sie gibt das, ist Gott gehorsam und dann diese Vermehrung. Ne, und Öl und Mehl, was sie braucht, hört nie auf. Das Gleiche mit dieser Speisung der 5000. Die Kernbotschaft ist, dass die Jünger sagen, Jesus, wir haben Mangel und wir haben nicht genug. Und Jesus, nein, ihr habt nicht viel, aber ihr habt genug. Bring es unter die Leute. Und dann merken wir eben, dass Gottes übernatürliche Ressourcen und Möglichkeiten anfangen. Und ich muss auch sagen, dass das, wenn ich jetzt so mein Leben in den letzten 30, 35 Jahren als Christ mal so die verschiedenen Phasen in meinem Leben als Christ so anschaue und so, da merke ich das, was mich eigentlich am meisten begeistert und wo ich wirklich überhaupt nicht mehr drauf verzichten möchte, sind diese Momente, wo ich so das Gefühl habe, der Himmel öffnet sich wirklich, da kommt etwas aus Gottes Welt in meinen Alltag hinein und dann passieren Dinge, die ohne das überhaupt nicht möglich wären. Und ja, das sind in der Regel auch die Themen, die mich persönlich überfordern. Aber es sind auch die Themen, die mein Leben so richtig spannend machen. Wo ich so merke, dass ich eingeladen bin in dieses Abenteuer des Glaubens. Das finde ich als großes Vorrecht. Und Gastfreundschaft gehört anscheinend irgendwie mit dazu. Und das führt mich zum letzten Punkt. Warum gehört das mit dazu? Warum ist Gastfreundschaft so wichtig? Wir haben ja Liebe, wir haben Nächstenliebe und jetzt haben wir noch die Liebe zu Fremden. Das ist Gastfreundschaft. Warum ist das so wichtig? Wenn wir uns mal angucken, dann merken wir, das sind keine Randthemen, es sind Kernthemen des Evangeliums. Es waren auch die Kernthemen der ganz frühen Christen. Es gibt ja im Neuen Testament so Listen von so Charaktereigenschaften, die Männer und Frauen mitbringen müssen, damit sie in der Gemeinde Jesu ein Leitungsamt übernehmen können. Und da stehen ganz viele Dinge drin, wo wir denken, ja, das macht auch total Sinn, dass sie vernünftig sind, dass sie nicht ständig besaufen, dass sie nicht fremdgehen und all solche Sachen, dass sie das Evangelium selber verstanden haben und irgendjemanden erklären können. Denkt man, ja, macht alles Sinn. Und in jeder Liste steht Gastfreundschaft. Und zwar nicht, wenn du jetzt ein Mann bist, Ältester, die Frau des Ältesten soll gastfreundlich sein. Nee, der Kerl selber oder die Frau selber. Und deswegen die Frage, warum ist es so wichtig, dass das mit auf die Qualifikation ist? Das wäre so ein bisschen, wenn du ein Jobinterview hättest und ich sage, sind Sie eigentlich Gastfreundschaft? Hä? Völlig irrelevant. Für Gemeinde Jesu absolut zentral. Warum? Weil wir uns tatsächlich hier im Kern des Evangeliums bewegen und wir wahrscheinlich jetzt auch so in der Weihnachtszeit das auch immer mal wahrscheinlich bedenken werden. Worum geht es bei diesem Thema? Es geht darum, dass Jesus seine Heimat verlässt, sein Vaterhaus. Jesus macht sich selber zu einem Fremden. Warum? Damit wir ein Zuhause bei Gott finden können. Darum geht es beim Thema Gastfreundschaft. Jesus verlässt seine Heimat, sein Vaterhaus und wird ein Fremder hier bei uns auf der Erde. Und wie finden wir das? Wie reagieren wir erstmal darauf? Wir lehnen ihn ab, wir wollen ihn nicht, wir töten ihn sogar. Im Johannesevangelium, Kapitel 1, Verse 10 bis 11 steht, doch obwohl die Welt durch ihn, also durch Jesus, geschaffen wurde, erkannte die Welt ihn nicht, als er kam. Er kam in die Welt, die ihm gehört, und sein eigenes Volk nahm ihn nicht auf. Und das ist jetzt die erste Frage ganz persönlich an dich. Hast du Jesus schon aufgenommen in dein Leben oder lehnst du ihn eigentlich noch ab? Und vielleicht hast du bis heute gedacht, ich habe 1000 gute Gründe, weshalb ich den nicht in mein Leben haben möchte. Okay, und du heute vielleicht nochmal die Gelegenheit hast, vielleicht möchte ich das heute ändern. Vielleicht merkst du, eigentlich will ich auch nach Hause kommen. Und nicht nur in meine Wohnung, irgendwie, und da wartet ein netter Mensch auf mir, sondern ewig, endgültig, da wartet Gott auf mich mit offenen Armen. Dann kannst du Folgendes tun, das steht in Vers 12, der nächste Vers, Johannes 1, Vers 12. All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Zu glauben, anzunehmen, was Jesus für dich getan hat. Und wir merken, dass dieses Kind Gottes werden hat mindestens zwei Dimensionen. Und bei diesem Thema hat es zwei Dimensionen. Und zwar eine ganz persönliche Dimension, aber auch eine soziale oder eine gemeinschaftliche Dimension. Also die erste, wie gesagt, für uns persönlich, ne, wenn wir Jesus aufnehmen in unser Leben, werden wir Teil von Gottes Familie und finden unser Zuhause bei Gott. Hier in diesem Leben und im nächsten Leben. Das ist schon mal das Erste. Das Zweite aber, und das, worum es mir heute auch ganz stark geht, ist, es hat auch eine große Auswirkung auf unsere Gemeinschaftsdimension. Warum? Weil, wenn alles gut geht, als Kinder Gottes sollen wir natürlich lernen, uns genauso zu verhalten wie unser himmlischer Vater und wie unser großer Bruder Jesus. Ne? Und was hat Jesus seine Gastfreundschaft gekostet? Was hat es Jesus gekostet, dass er uns einladen konnte zu seinem Vater? Es hat ihn gekostet, dass er erstmal diese Trennung zwischen Gott und uns, dass er die beseitigen musste. Dass diese Sünde, von der Robert am Anfang sprach, 57 Jahre und so viele Tage und Minuten und Stunden, dass die erstmal ausgeräumt werden musste. Und das hat er getan. Er hat den Preis dafür bezahlt. Und die Bibel sagt, Gastfreundschaft, ne, was sagt Petrus? Ohne Murren. Jesus war zwar voller Angst, aber er hat Ja gesagt. Ohne Murren hat er den Preis für seine Gastfreundschaft bezahlt. Genau, und das ist Sinn und Zweck. Komme ich zurück. Es ist Sinn und Zweck der Gastfreundschaft für uns persönlich und für uns als Gemeinde. Also es hat das, was wir eine evangelistische Dimension nennen, wenn wir keine Gastfreundschaft leben, wenn wir keine Liebe, kein Interesse am Menschen haben, die noch nicht zu uns gehört, die anders sind als wir, dann kommen die nicht nach Hause. Wenn wir das aber leben, dann haben sie die Möglichkeit, zu Gott nach Hause zu kommen. Das ist sozusagen die evangelistische Dimension. Aber es hat auch eine Gemeinschaftsdimension und da bewirkt oder soll gelebte Gastfreundschaft das bewirken, dass wir alle immer mal wieder Ruhe und Frieden und Ermutigung finden auf unserem Weg nach Hause. Wir leben alle noch in der Fremde. Berlin ist zwar cool, aber es ist nicht unser Zuhause. Berlin ist noch Exil. Und da funktioniert gelebte Gastfreundschaft wie eine Oase in der Wüste, in der wir uns erholen können, in der wir mal unsere Kontrolle abgeben können, in der wir verstanden vielleicht werden, in der wir uns stärken können, in der wir Kraft sammeln können für den nächsten Abschnitt des Weges hin zu unserem ewigen, endgültigen Zuhause bei Gott. Deswegen ist es so wichtig, weil beide Dimensionen, die evangelistische, die gemeinschaftliche, zusammenkommen. Gut, die Ben darf nach vorne kommen und ich möchte euch jetzt einladen, das, was ihr so gehört habt, direkt wirklich im Gebet vor Gott zu bringen. Wir haben jetzt so eine Zeit der Stille, ein bisschen instrumentale Begleitung dabei, bevor wir dann in die längere Anbetungszeit gehen. Und genau, vielleicht wisst ihr schon, was ihr jetzt mit Gott besprechen wollt oder worauf ihr euch konzentriert wollt in dieser nächsten Zeit. Ansonsten gebe ich euch mal drei Vorschläge, die ihr vielleicht so mit einnehmen könnt. Also, wenn du hier heute sitzt und weißt, die anderen wissen es vielleicht nicht, aber ich gehöre noch nicht dazu. Ich habe Jesus nicht aufgenommen in meinem Leben. Ich hatte noch wahnsinnig viele Vorbehalte. Ich weiß nicht, ob mein Zuhause letztlich wirklich bei Gott ist. Dann lade ich dich ein, das jetzt im Gebet festzumachen. Und wenn du keine Ahnung hast, was das bedeutet, sowas festzumachen, dann sprich die Person an, die du vielleicht hier kennst und dich mitgebracht hat, oder sprich mich einfach an nach dem Gottesdienst und dann helfe ich dir bei diesem Schritt. Das ist so das eine. Das zweite, nutzt diese Zeit, wenn der Heilige Geist euch überführt hat von einem harten Herzen, dass du sagst, mein Herz ist so voll mit allen möglichen Dingen, aber mit ganz, ganz wenig Liebe und Interesse an Fremden, dann nutzt vielleicht die Zeit heute und sagt, Herr, das ist einfach meine Realität. Aber ich möchte nicht, dass das so bleibt. Ich will dir das irgendwie hinlegen und keine Ahnung, wie du es machst, will dir aber vertrauen, dass du es veränderst. Dass du meine ganze Lebenseinstellung erstmal veränderst. Und das Dritte, natürlich, was wir auch machen können, einfach unseren Dank Jesus auszudrücken. uns das vorzustellen, dass er wirklich sein perfektes Zuhause, seine Herrlichkeit verlassen hat für uns. Alle Dimensionen des Fremdseins und sogar der Beschämung des Ausgestoßenseins, extremste Formen des Fremdseins, dass er die ertragen hat für uns, damit er uns einen Weg bahnen kann ins Vaterherz Gottes auf dem Weg nach Hause. Lasst uns beten. Heiliger Geist, ich möchte dich einladen, komm und wirke du unter uns. Du kennst einen und eine jede von uns. Du siehst uns schon so lange. Und du weißt, was heute, jetzt, gerade dran ist. Deswegen bitten wir dich, Heiliger Geist, wirke du in unserem Denken, in unserem Wollen, in unserem Fühlen. Wir laden dich ein, das zu tun, was jetzt heute gerade dran ist. Wir danken dir auch, dass wir bei dir keine Rolle spielen müssen, dass wir bei dir dich nicht überzeugen müssen, dich blenden können. Danke, dass wir wirklich sagen, Herr, so ist es. Und danke, dass du für jeden und jede von uns wirklich so den nächsten Schritt hast. Dass du in der Lage bist und gewillt bist, jeden Mangel auszufüllen, der da ist. Herr Jesus, dafür danken wir dir. Lieber Vater, wir danken dir für deine unendliche Gastfreundschaft. Wir danken dir, dass deine Arme immer offen sind. Wir danken dir für deine Liebe, die nie aufhört. Und danke, dass du besonders uns einlädst heute, deine Liebe anzunehmen, eben weil wir nicht immer die tollen, artigen, lieben Menschen sind, die wir gerne wären, sondern auch gerade dann, wenn wir uns gegen dich entscheiden, wenn wir nicht das wollen, was du willst, wenn wir unsere eigenen Wege gehen. Danke, dass du da bist, danke, dass du bleibst, danke, dass die Einladung steht, zum ersten Mal und zum 100. Mal. Dafür loben und preisen wir dich, Herr. Amen.